Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, Andreas, starten wir heute mal wieder eine neue Folge. Und wir hatten es ja schon im Vorgespräch. Lass uns mal drüber sprechen, wie wir eigentlich kommunizieren. Und wir sind ja beide große Fans von der Verbildlichung. Und lass uns doch mal darüber sprechen, warum das so wichtig ist. Und jetzt erstmal, hallo Andreas.
Hallo Markus. Ja, freut mich, dass wir wieder ein tolles Thema aufgegriffen haben und wir uns dieses Mal sogar einig sind über dieses Thema. Ich würde es mal so anfangen. Jeder von uns hat ja eine andere Art, dass man die Menschen anspricht. Und du kennst ja diese Lehre von den Farben mit Blau, mit Gelb, mit Rot und so weiter. Ich habe eher immer das Thema, ich kann mich so schlecht in so eine Farben einordnen, weil ich das nicht möchte. Vielleicht ist man auch ein Rebell. Aber wenn es darum geht, dass ich im Gespräch mit Kollegen oder mit Kunden oder wie auch immer, wenn ich dann versuche, etwas zu versinnbildlichen, ich dir etwas erklären möchte, benutze ich ganz gern das Whiteboard, um dir etwas visuell besser darstellen zu können. Also ich benutze sowohl Hände als auch Füße, als auch das Bild. Ist das bei dir auch so oder kannst du mit einer gut geschriebenen Dokumentation ohne Bilder mehr anfangen?
Nee, tatsächlich gar nicht. Und das ist bei mir sogar schon in der Ausbildung angefangen. Ich hatte einen Kollegen und wir saßen im Büro und damals waren wir tatsächlich für ein großes deutsches Unternehmen tätig und saßen im Sauerland und die Fachseite saß ganz weit, weit weg. Und wir hatten damals nicht Teams, nicht Skype, sondern NetMeeting und ein Telefon. Und was haben wir da gemacht oder vor allem mein Kollege mir immer wieder gezeigt? Wir haben uns zusammen telefoniert, haben dann den Screensharing gemacht über das NetMeeting und er hat eine PowerPoint aufgelegt. Und auf dieser PowerPoint wurden Begrifflichkeiten, Themen, Systeme erstmal als Boxen aufgezeichnet und auch mit Linien verbunden, damit man ein Gerüst hatte, an dem man sich entlanghangeln konnte, das Gespräch. Man hatte immer wieder das ganze Thema auf mehreren Ebenen. Jemand hat etwas gesagt, der nächste hat es visualisiert auf der Folie, hat es geschoben, hat gesagt, das hängt mit dem und dem zusammen. Und da konnte man, gerade wenn man das gesehen hat, sagen, ja, sind wir hier noch gleich? Sind wir noch d'accord? Oder müssen wir doch noch berücksichtigen, dass da irgendwie eine Verbindung anders läuft oder dass es noch ein Zwischenelement gibt? Also gerade das hat mich sehr geprägt, dass wir da, wenn wir Systeme aufgebaut haben, wenn wir gesagt haben, das ist unser Quellsystem, da müssen die Daten transportiert werden, exportiert werden als Datei und werden zu dem System weitergeleitet, da werden die Daten gesammelt, es wird ein neues Resultat daraus erzeugt und die Daten werden an folgende Systeme dann gesendet, dass man sowas wirklich erstmal als einfache Architektur ja aufgezeichnet hat und auch gelernt hat, eben damit zu kommunizieren, weil nur auf der Tonspur, ich meine, das merken wir jetzt hier auch im Podcast immer mal wieder, es ist schon eine große Herausforderung, das zu machen und wir Menschen ja nehmen am besten auf, wenn wir halt mehrere Sinne bedienen, das heißt anfassen, deswegen sind auch viele Leute ganz gerne mit dem Stift an der Tafel, tatsächlich um sowas zu zeichnen oder wenn man ein Gespräch hat, also ist bei mir zum Beispiel so, ich habe meistens einen Block, irgendeinen Schmierzettel vor mir und mache für mich die kleine Zeichnung, auch wenn ich sie gar nicht teile, ich schreibe mir ein paar Begriffe auf, mache schon mal ein paar Linien, um meine Gedanken einfach mal ja aus dem Kopf zu kriegen, auf ein Blatt Papier und betrachten zu können und auch diesen Zettel wieder nutzen zu können, um diese Gedanken aufzugreifen und zu verifizieren. Wie ist es bei dir? Also ich habe jetzt gehört, du Tafel magst du, aber sonst?
Tatsächlich ist das sehr ähnlich. Ich habe mich über die ganze Zeit, und wir sind ja schon beide etwas länger in diesem Beruf tätig, ich habe mich eine ganze Zeit lang immer damit versucht, das auch gleich ins OneNote oder was es da alles früher gab und auch heute noch gibt, gleich digital reinzuschreiben. Dabei ist mir allerdings immer aufgefallen, wenn ich das, während wir reden, dort reinschreibe, kann ich in irgendeiner Form nicht mehr so folgen. Also habe ich meist, also wie die meisten angefangen, ich habe dann halt immer so ein schönes Büchlein dabei gehabt. Ja, du kennst das ja auch, wie sie alle heißen, Leuchtturm und so weiter, alles, was es dort gibt, und habe es dort reingeschrieben. Meistens ist es sogar so, ich habe das selten von dort irgendwohin übertragen, es sei denn, es waren Dinge, die wir besprochen haben und es musste ein Produkt rauskommen oder ein Ergebnis oder irgendeiner musste etwas liefern. Es war für mich eher, ich schreibe es kurz nieder, weiß selbst, wie das ist, wenn man noch schreibt und zuhört, wird die Schrift auch manchmal sehr unleserlich, aber im Prinzip geht es ja darum, ich habe dadurch manchmal vielleicht danach nochmal drüber nachgedacht und dann konnte ich kurz sehen, alles klar, ich habe eine kleine Skizze gemacht, so habe ich das verstanden, so wie es der Arthur auch immer macht, dass er irgendwas skizziert und versinnbildlich, weil es den Leuten dadurch etwas klarer wird. Und hier geht es nicht darum, dass die Skizze besonders schön ist, sondern dass sie einfach davon lebt, dass man etwas erarbeitet, dass man gemeinsam ein Verständnis entwickelt. Und ich weiß, ich habe auch Kollegen, die sagen, zeichne doch mal kurz auf, was du da meinst, damit ich verstehe. Und was dann ganz oft passiert ist, dann entsteht so eine gewisse Interaktion. Selbst als es noch die anderen Medien nicht gab oder wir jetzt in den letzten Zeiten mit Teams angefangen haben, wir haben sogar schon gemacht, dass wir beim Videocall das Whiteboard im Hintergrund genommen haben, damit jemand, wenn er skizziert, auch gleichzeitig das für alle versinnlich und aufzeichnet. Das ist immer noch leichter, als wenn man dieses Whiteboard digital benutzt, weil das doch nicht ganz so, nicht jeder hat einen Schreibstift oder ähnliches. Stifte für das Whiteboard hast du immer irgendwie zur Hand. Insofern dieses versinnbildlichen Verstehen und ein gemeinsames Verständnis und was mir besonders dabei auffällt, dieses Thema Interaktion, also die Leute verstehen es und kommen dann und sagen, ah, Markus, mir fällt auf, wir haben jetzt drei Quellen benannt, aber wir haben noch das und das Excel haben wir ja sowieso immer. Also die drei müssten noch als Quellen da hinzu und dann das Verständnis zu skizzieren, war, wir haben noch Transformation und da müssen wir uns die Daten von Herrn X oder von Herrn Y oder Frau Meier holen. All diese Sachen kommen noch dazu und einmal das Thema Whiteboard, ich brauche das, ich finde es toll, ich mag es auch gerne skizzieren und auch da kann ich einen ehemaligen Kollegen von mir zitieren, herzliche Grüße an Tom, der hat das auch immer auf einem Papier für alle versinnbildlicht, sofort während wir gesprochen haben. Und auch da ging es nicht darum, das gleich in Reinschrift, sondern ein Verständnis. Jeder konnte das einbringen und wir haben es auch gleich gemeinsam erarbeitet. Das fand ich persönlich super, auch wenn es ein Papier war und einer hatte die Hoheit über das Schreiben oder Zeichnen. In diesem Fall war es da Tom oder das Whiteboard war dann auch für andere zugänglich, wenn die im Raum waren. Wenn der Kollege natürlich über Teams zugeschaltet ist, ist es ein bisschen schwierig dann, aber kann man das trotzdem zumindest dirigieren? Das fand ich insofern hilfreich und ich nehme noch ein Beispiel. Ich habe das in Schulungen so gemacht. Ich habe sogar die Schulungsunterlagen von unserer Firma und du kennst sie auch aus der Vergangenheit. Ich habe die in ein Mindmap gepresst, weil Vorteil für mich war, ich konnte relativ schnell zeigen, guck mal, wir haben jetzt die Schritte 1 bis 10 von der Datenanbindung bis zum Report. Dieses Verständnis, was machen wir, wie sehen die Lernziele aus, was wollen wir erreichen, haben wir es erreicht? Und für jeden immer wieder zurück, so hier sind wir stehen geblieben, habt ihr das jetzt verstanden? So ein Recap auch immer machen zu können, relativ schnell. Und ich habe auch im Mindmap Screenshots mit eingearbeitet, ich habe auch Dinge von Kunden mit aufgenommen, die natürlich gesagt haben, ah, was noch fehlt, das lebt. Es ist was anderes als was gedruckt ist. Das Gedruckte, da hat sich jemand viel Gedanken gemacht, aber eigentlich ist es nie fertig. Deswegen ist dieses Ausdrucken, zum Glück ist das Geschichte, das meiste ist wirklich digital. Aber ich liebe es halt einfach mit Bildern zu arbeiten. Und selbst dieses mal schnell wegwischen, meistens, das machen wir auch heute noch, schnell fotografieren und dann alles wegwischen und weiterarbeiten. Du hast es ja dann trotzdem in irgendeiner Form archiviert und das geht relativ schnell. Jeder hat ja ein Handy zur Hand und die meisten Handys machen zumindest ein Bild, dass man es hinterher auch noch wiedererkennt, was man skizziert hat. Insofern, das hat schon viel geholfen und wenn man sich an die alten Handys von früher erinnert, da war das alles noch nicht so. Also insofern, die Technologie unterstützt bei dem, was man macht, aber ich male oder skizziere immer noch wirklich gern viel analog, wie es immer so schön heißt, mit einem Stift, mit einem Stück Papier. Es hilft mir, in dieser Gruppe gemeinsam etwas zu erarbeiten und damit du noch ein Thema hast, selbst für Projekte. Ich habe einen Kollegen, das habe ich so für mich verinnerlicht, der hat wirklich gesagt, haben wir irgendwo einen Flipchart, das hätte ich gerne benutzt. Und der hat, wenn wir ein Projekt Auftakt gemacht haben, hat er wirklich zuerst alle Topics aufgeschrieben und hat gesagt, so, schaffen wir die Themen, lass uns daran Zeiten heften, wie lange wir uns damit beschäftigen wollen. Und am Ende des Themas möchte ich einen grünen Haken machen. Oder ich mache ein Rot oder Fragezeichen, dass wir zumindest wissen, da müssen wir nochmal ran. Das heißt, dass jeder weiß, hier ist das Flipchart, daran wollten wir arbeiten, das sind die Themen für heute. Also schaffen wir diese Agenda oder schaffen wir sie nicht? Und tatsächlich ist es ihm in 90% seiner Fälle gelungen, grüne Haken zu erreichen. Ja. Wie habt ihr das gemacht?
Was wir gemacht haben? Boah, gute Frage. Aber ich wollte ganz andere Punkte drauf. Eben tatsächlich mit diesem immer wieder visualisieren und etwas sehen zu können. Es ist ja nicht nur wirklich auf einer Tafel zeichnen oder so, sondern bei mir ist es auch so innerhalb von Prozessen. Also wenn ich jetzt irgendwie Datenladeprozesse machen will, ich kann mir bis zu einem bestimmten Punkt vorstellen, wie sowas aussehen soll, aber ab dann muss ich auch irgendwann mal anfangen, vielleicht ein Mockup zu machen. Also tatsächlich jetzt mal wieder in die digitale Welt und auch in die Programmierung rein, da diese entsprechenden Punkte schon mal umzusetzen, skizzieren. Es muss noch nicht in rein programmiert sein, also im Reinen, sondern es reicht da auch ein bisschen den Weg nur dahin zu gehen, aber um zum Beispiel bestimmte Möglichkeiten einfach ja zu sehen, oh, da sind die Probleme, da sind die kritischen Punkte oder auch tatsächlich, wenn es um bestimmte Bedienkonzepte geht innerhalb eines Dashboards oder von bestimmten Visuals, einfach den entsprechenden Ansprechpartner mitzunehmen und zu sagen, guck's dir mal an. Es ist irgendwie total schwer, zum Beispiel wie deine Kundenstruktur hier in dem Visual abzubilden ist. Es gibt andere Visuals, die können das besser darstellen, um einfach mal was mitzunehmen und nicht nur drüber zu diskutieren, sondern auch eben wieder sehen zu können, es wieder nutzen zu können, auch wenn es noch nicht das endgültige Ergebnis ist. Grüße gehen da raus an Oliver Ulbricht, der häufig vom Paper-Prototyping gesprochen hat. Auch da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir möchten ein Dashboard erstellen. Wir können schon mal skizzieren. Wir wissen ja, wie groß die Seite ungefähr ist, was wir da drauf packen werden und welche Informationen und was das in uns auslöst und was besser ist, mal wieder weg. Also was man nicht braucht, streichen, was Neues hinzeichnen, kann man vieles machen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich mal so ein Visual innerhalb von Power BI reinsetze und es macht das wirklich mal im Power BI Desktop und merke, oh ja, wenn ich die Legende dabei haben will, dann wird es plötzlich ganz schön eng, wenn ich mal aber 3-4 Werte habe. Wenn ich bestimmte Sachen zusammenschiebe, merke ich plötzlich, das Ganze wird zu klein, um es überhaupt auf die 16:9 Seitenformat draufzubringen. Oder es verschwinden Informationen, weil das eben so responsiv ist, dass das ausgeblendet wird. Und auch das sind für mich halt einfach so Sachen, die muss man mal ausprobiert haben, muss man mal visualisiert haben und muss dann auch entsprechend dargestellt haben. Und natürlich, klar, so wie du es gerade sagtest, nochmal zurückzukommen auf dein Projekt und dein Projektstatus. Ja, so Meilensteinpläne haben wir ja sehr viele, dass man die einfach mal aufbaut und das Ganze dran geht und auch die entsprechenden Punkte abhakt. Was man auch hat, ist, dass man eben wie so ein Gantt-Diagramm, nutzen auch viele zur Visualisierung, um zu zeigen, welche Prozesse einfach parallel laufen können und auch da mal zu gucken, wie man vielleicht auch entsprechende Ressourcen einpflegt. Also gerade da, man macht vieles, es gibt viele Punkte, die übergeben werden, wo es einfach visualisiert wird. Und wenn man sowas tatsächlich an der Wand hat, also wir hatten es tatsächlich so, dass im Flur von dem Team, was wir damals hatten, ein Board gab, wo die Go-Live-Termine für verschiedenste Projekte visualisiert wurden und auch visualisiert wurde, wie die einzelnen Ressourcen eingeplant wurden. Und ja, es hatte schon was teilweise Zeremonielles. Wenn die Assistenz hingegangen ist, hat das Board gesäubert und hat dann den aktuellen Plan reingezeichnet und man ist selber dann eben vorbeigegangen und hat das angeguckt. Es ist was anderes, als wenn ein Fernseher an der Wand hängt und irgendwelche Grafiken dargestellt werden. Also auch das kann ich wieder verstehen, um das Ganze zu verbildlichen. Dann, ich lass dich erstmal zu ergänzen.
Das ist total lieb, dass du das machst, aber ich glaube, du hast das quasi gesehen. In meinen Augen, da kommen wieder so viele Themen, wo du das, ich nehme mal das Paper-Prototyping, was du ansprachst. Da fiel mir sofort ein geliebter Vertriebskollege von mir ein, der das immer so schön gesagt hat, wir haben hier eine kleine Westernstadt, die wir schon mal vorbereitet haben. Sie können sich alles von außen anschauen. Das ist so wie eine Hausbesichtigung, von draußen nur nicht reingehen, weil drin steht noch nichts, nicht mal ein Möbelstück. Und das Witzige war, damit kann man vieles schon so ein bisschen dem Kunden klarer machen, auch wie das im Report funktioniert, wie sieht seine Struktur aus, wie funktioniert das mit diesen Kennzahlen, mit diesen Analysen, auch meistens schon so ein, zwei Berichtsseiten auf Basis dessen, was der Kunde vorher so als Anforderung hat, dass er ein Verständnis entwickelt, wie sich das, was er sich vorgestellt hat, aus seinem alten Werkzeug im neuen aussehen kann und auch anders funktioniert. Weil allein mir später erklären zu können, das und das habe ich als Anforderung, wie ich das auf der Datenladestrecke bis zum Report, wie ich das hinbekomme. Und dieses Versinnbildlichen haben wir so oft, wie viele Mockups habe ich früher gebaut. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und manchmal hat man auch einen Weg beschritten, zu sagen, ich zeige Ihnen mal kurz was, wir probieren was aus. Die Stunde nehmen wir uns. Und nach einer Stunde haben wir festgestellt, nee, ich habe noch einen zweiten Weg, den machen wir jetzt. Weil der erste war doch nicht der richtige. Und dieses schnell mal sehen und anfassen, ist leichter, als zu sagen, ich skizziere etwas und danach verschwinde ich für 3 Stunden oder 4 oder vielleicht sogar einen ganzen Tag Und am Ende ist es nicht das, was der Kunde will. Dieses, wenn du so willst, Live-Prototyping beim Kunden inklusive des Kunden mitzunehmen. Und er kann das gleich auch sehen, wie es funktioniert. Weil wer weiß, wie später das Projekt aufgesetzt wird, wer welche Arbeiten übernimmt. So sieht er auch schon, wie das Ganze funktioniert, wie man dieses in so einem Produkt später implementieren kann. Ja, wie responsive, wie du so schön sagtest, ist nachher ein Report oder was muss ich mit den Daten machen, damit die diesen Weg der Journey auch mitbegleiten und auch so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Sei es, du willst wie simpel immer eine Währungsumrechnung oder du hast noch irgendwelche Stundensätze, die du umrechnest. Irgendwas ist ja immer so, dass er sieht, wie funktioniert das Ganze von Daten zusammen mit Modell im Bericht. Dieses Anfassen, also ich fand das schon immer gut, wenn man es wirklich anfassen konnte, ist ja genauso, ich weiß, manche mögen keine Analogien, aber ich mag sie. Du findest das Auto schön, sieht toll aus, aber ich muss auch einmal drin gesessen haben, um es anfassen zu können, zu verstehen, wie es funktioniert und am besten einmal eine Runde im Park damit gefahren. Am besten in einem Park, wo es geht.
Und ich finde es schon wieder sehr geil, dass du das Versinnbildlichen ja auch schon oder eine Analogie gebracht hast mit der Westernstadt, weil gerade da ist ja auch wirklich diese Gefahr, weil das, was wir alle sehen, ist meistens häufig diese äußere Fassade. Andere Analogie ist dazu dieser Eisberg, der unter Wasser noch weiß Gott wie tief ist. Und tatsächlich, man führt vielleicht denjenigen Ansprechpartner durch diese Westernstadt und er sieht die Fassaden und sagt, hier ist es aber toll. Aber dahinter, der ganze Datenladeprozess, die Datenaufbereitung und so weiter, ist noch nicht da. Und es hält gerade mal so die Fassade. Und diesen Aufwand, den man machen muss, um da wirklich teilweise vollwertige Häuser rauszubauen und eben nicht nur diese Fassade zu haben, die ist dann wieder sehr, sehr hoch. Und er sagt, aber wieso? Ich sehe doch hier, ist es eine vollständige Stadt vorhanden? Also, dass man da auch sehr viel tricksen kann und gefühlt aufpassen muss, dass man eben niemanden auf den falschen Weg führt. Aber dennoch, klar, Um mal vorweg zu sehen, wie kann denn eigentlich so das Ergebnis auszusehen, muss man gerade in diese Verbildlichung bekommen. Und auch da wieder sehr, sehr geil, weil der Arthur macht das ja auch sehr viel. Also der Arthur König macht ja viele Zeichnungen da und ich glaube, auch der hat sowas mal aufgezeichnet, wie im Prinzip vorne der Business-Anwender ist, der seine Daten bekommt und er sieht nur die Fassade der IT-Abteilung oder der Datenabteilung und dahinter ist das pure Chaos und er hat das eben einfach so versinnbildlicht gezeichnet und hat dieses Bild, was man ja als Analogie genommen hat, sogar nochmal in der Form in eine Grafik gebracht und hat es dann auf LinkedIn gepostet. Also da sieht man ja, man kann auch viel mehr mit Emotionen reingehen. Man kann so ein bisschen überzeichnen. Auch das wieder eine Komponente, die man nehmen kann und das ein Stilmittel ist. Und von daher, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, überhaupt Emotionen zu wecken. Weil die Kommunikation in einem Meeting oder so lebt ja einfach davon, dass wir heiß diskutieren. Und am besten, du zeichnest was an so einer Tafel auf und der Nächste schreit, das kann nicht so sein und geht an die Tafel und malt was anderes hin oder zeigt sein Bild dahin. Und da liegt es einfach drin. Ne?
Und Markus, da kann man nur einhaken, weil das ist genau der Punkt. Was mir ganz oft dabei aufgefallen ist, gerade auch so dieses im Live-Prototyping oder im Workshop, wenn wir etwas besprechen, sitzt die Abteilung sowohl von der IT bis zum Fachbereich, die sitzen zusammen und jetzt wird auf beiden Seiten aus meiner Sicht damit dieses Verständnis entwickelt. Der Fachbereich sagt, das brauche ich. Die IT sagt, kann ich dir liefern. Nur wie sie das liefern, was sie dafür für Klimmzüge manchmal machen müssen, um dir die Daten so liefern zu können, das Verständnis muss auch beim Fachbereich da sein. Weil wenn diese Kommunikation in beide Richtungen nicht funktioniert, ist auch manchmal das Thema, du weißt selbst, auch das hatten wir schon, Aufwandsschätzung. Also wie viel Aufwand ist es, um die Daten in dieser Güte erstens zu bekommen, wenn du sie dann bekommst, oder nicht, dass sie in einer manuellen Liste liegen. Dieser Block ist extrem. Und jetzt kommt für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn du auf der Reise im Projekt etwas änderst, soll heißen, ich brauche noch was Neues. Hier habe ich doch festgestellt, wir haben hier andere Anforderungen, weil der Prozess, der lebt ja, der ändert sich ja permanent. Und du hattest das auch so schön angesprochen mit dem Gantt-Diagramm, was ganz oft vielen Leuten nicht klar ist. Wir müssen es ja noch auf diesen Timetable heben. Also wann kannst du das, was wir besprochen haben, auch in welcher Güte leisten und abarbeiten? Und wir beide wissen, es werden immer Leute dazu gebraucht, die dich dabei unterstützen, dir Fachlichkeit geben kann, weil wir als Berater kommen ja meist als Externe. Ich kenne noch die Fachprozesse nicht so tief wie der Experte für diesen Prozess, sei es auf der Produktionslinie oder ähnliches, wo das noch Sonderfälle gibt. Und jedem muss klar sein, schaffen wir das auch bis zu dem Ziel, was wir uns gesetzt haben? Und wenn nicht, wen brauchen wir noch, der uns dabei unterstützt? Auch diesen allseits geliebten Projektplan mit Zeitstruktur drauf, das wann ist wer verfügbar. Und wichtig ist, fangen das Projekt nicht an, wenn alle in Urlaub gehen. Das haben wir auch schon gehabt. Das sollte jedem klar sein, dass das dann natürlich umso schwieriger wird. Es sei denn, du hast jede Person gedoppelt, dass überall immer ein Backup da ist. Du siehst, wir sprechen wieder so viele Themen an und Backups gibt's ja nicht nur im Projektsinne, sondern auch für das Thema Daten. Insofern, da kann man so viel gute Dinge tun und dieses Verbildlichen, auch die Westernstadt wieder als Beispiel. Ich habe schon so viele Kunden gesagt, Herr Beosow, das ist ja quasi fertig, so wie du es ansprachst. Ja, aber tun Sie mir Gefallen, machen Sie die Tür doch noch nicht auf und klicken Sie hier nicht an, weil es ist noch nicht fertig. Ich muss ihm ja entlocken, wie viel Aufwand habe ich jetzt noch, um die Daten, die Sie mir mal skizziert haben, jetzt noch wirklich zu bekommen und in dieser Qualität auch abzuarbeiten. Also da ist schon viel Verständnis, was man mit diesen Bildern versucht zu transportieren auf beiden Seiten. Also mir hilft es immer, wenn jeder dann ein gewisses Verständnis für den anderen hat, was er zu tun hat, damit das dann zu einem Erfolg wird. Ich hoffe, du hast da ähnliche Erfahrungen mit oder kannst da Ähnliches berichten.
Ja, ich hatte in einer anderen Podcast gehört, dass auch wieder der Sender natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass seine Message, die er senden will, ankommt. Und das bedeutet, ich muss natürlich auch irgendwo erstmal herausfinden, was ist denn eigentlich die Sprache oder so, die mein Empfänger spricht, was ist eigentlich meine Zielgruppe. Und dafür sind wir ja zum Beispiel auch immer wieder mit diesen Analogien unterwegs, einfach um herauszufinden, ein Themen zu nehmen, was viele Leute kennen und einfach mal unser Thema da reinzugießen und auch Parallelen zu entdecken. Und gleichzeitig kann man ja auch dadurch sagen, ja, aber wenn ihr das jetzt mit einem Auto vergleicht, mit einem Motor, da ist es doch so, dass da Inspektionen gibt. Wie ist das dann eigentlich dann bei euch in dem Datenprozess? Gibt es da auch Inspektionen? Und dann merkt man ja plötzlich, wo sind diese Punkte, dass man sagt, ja, da hast du recht, das muss so sein oder es gibt so in der Welt auch. Oder wo ist es so, ah nee, die Analogie passt an der Stelle noch nicht so gut. Was wäre denn eine alternative Analogie oder warum ist das eigentlich in dieser Welt anders? Ich meine, der Arthur hat auch zum Beispiel mal irgendwo die Frage gestellt, warum ist eigentlich in den Datenwelt oder in diese Produktwelt, die wir im BI haben, eben nicht so viele Festpreise gibt. Ne? Weil ich würde behaupten, weil ich an dem Punkt bin, dass ich sage, da ist dieses Produkt nicht wirklich so starr, es ist so viel customized, als dass man das eben wie bei McDonald's einen Cheeseburger kauft. Nee, so gut sind diese Datenprojekte eben nicht, dass man das sagt, sondern es ist so, ich gehe in den Laden, wähle meine Toppings aus etc. und kriege nachher den Preis. Und gerade das ist dieses, wieder mit der Analogie gearbeitet und das Verständnis. Und jetzt könnte meinetwegen der Arthur kommen und könnte sagen, okay, aber was wäre, wenn ich sage, die und die Toppings, drei Toppings, ergibt wieder einen Festpreis und ja, so können wir eben über Themen diskutieren und Analogien gucken, warum sich andere Sachen eben so verhalten. Und das ist wieder eben diese Verbildlichung, ne?
Das kann ich nur einhaken. Und ich kann da noch, du weißt, wir lieben ja unsere Kollegen, die da immer welche Schwerpunktthemen haben. Und ich nehme mal die Katrin als Beispiel, die immer das Thema Governance immer wieder ein Thema. Und das Problem dabei ist, dass es jedem klar sein muss, dass sowohl auch das Thema, wer darf was wann sehen, wer hat welche Berechtigung, wer ist berechtigt, etwas zu zeigen oder zu machen oder wer darf diesen Prozess in welcher Form wo anfassen und wo passieren noch gewisse Transformationen und am Ende, wer sieht denn welche Daten und ist jeder dazu berechtigt, also diesen sogenannten Berechtigungsschein, denn wir beide wissen, wenn du am Ende Daten siehst, für die du nicht berechtigt bist, wirst du dich sicherlich nicht melden. Umgekehrt ist es was anderes, dieses, wo fängt man quasi an, auch das Thema aufzusetzen. Und bei aller Liebe ist es am Ende immer so, wo werden die Daten am Ende auch noch gespeichert? Wir haben ja ganz oft immer das Thema Cloud. Dem Kunden muss klar sein, was auf dem Weg von dem Quellsystem bis zum Reporting-System passiert. Und wenn man das alles anschaulicht und jedem klar wird, wo brauche ich wann welche Leute und wer ist in diesen Prozess mit involviert, ich weiß, das ist immer ein schweres Thema, aber Katrin hat sich das zum Beispiel auf die Fahne geschrieben und es ist ja kein negatives Thema, sondern es ist ein Thema, was klar machen sollte, wenn wir uns das wieder verbildlichen. Okay, wann ist wo welcher Touchpoint, wer darf was und wie kann man sicherstellen, dass dieser Prozess auch sicher ist und nicht nur im Sinne von Datensicherheit, sondern auch Prozesssicherheit. Also nicht, dass da irgendjemand irgendwo eine Schwachstelle ausnutzen kann oder dass der, ich sag mal, der beliebte IT-Admin von früher, der durfte immer alles sehen. Ich hoffe, jemand hat ihm klar gemacht, dass er diese Daten nicht transportieren sollte. Also insofern, es gibt so viel zu beachten und diese, ich nenne es mal diese Datenlandkarte oder BI-Landschaft, alles das. Also es soll ja jedem helfen, allen klar zu machen, wir haben einen Prozess, wir haben Prozesse, die uns dabei unterstützen, jedem klar zu machen, dass das ein Teamwork ist. Und das macht ja hoffentlich nicht immer nur einer alleine.
Ja, und jetzt bin ich gerade wieder, wo du es angesprochen hast, wieder an dem Thema Standardisierung dran. Und tatsächlich ist es ja so, dass gerade in den Business-Modells schon Möglichkeiten gibt, eben diese Prozesspläne zu machen. Da gehen wir dann wieder weiter und hätten vielleicht auch Möglichkeiten, mit dem Process Mining zu simulieren und zu zeigen, wird denn wirklich dieser Prozess, den wir aufgezeichnet haben, gelebt und wo sind die Traffic, über welchen Prozesszweig. In der Softwareentwicklung ein ganz großer Bereich ist das UML, um Objekte zu machen. Mhm. Auch daher kenne ich ja die einzelnen Objekte. Innerhalb vom ERP haben wir ja auch unsere Relationship Diagramme, die wir immer mal wieder haben, wo wir die Verknüpfung zwischen den, also Entity Relationship Diagramme, wo wir die Verknüpfung zwischen den Tabellen anzeigen. Und auch im Business Intelligence gibt's ja Möglichkeiten, Faktentabellen und Dimensionen mal mit ihren Attributen visuell darzustellen. Und wir merken, ja klar, wenn wir uns bildtechnisch auf eine gewisse Notation einigen, dann können wir natürlich auch wieder viel effizienter kommunizieren, weil wir einfach wissen, was die einzelnen Objekte bedeuten und auch für so einen Programmablaufplan einfach mal eine andere Flughöhe einnehmen, die wichtigsten Punkte innerhalb des Programmflusses markieren, zu zeigen, was da für Verzweigungen sind, hilft schon für das Verständnis und wir haben die Möglichkeit, der unterschiedlichen Abstraktionsebenen zu machen. Es reicht meinetwegen im ersten Moment nur 3-4 Nutzer oder Zielgruppen zu skizzieren und zu sehen, wie deren Programmfluss durch das Programm ist und auch das nur grob zu machen. Und man kann ja immer noch einen Baustein rausnehmen und kann sagen, okay, für dich erkläre ich diesen Baustein nochmal viel detaillierter und kann darunter wieder weitere Diagramme oder Bilder schaffen, die das besser erklären. Aber wir haben eben die Möglichkeit, da sehr variabel zu sein und wir müssen es eben noch nicht konkret an Code oder irgendwas festmachen, sondern das ist ja, ich meine, ein Blatt Papier und ein Stift, ne, das kannst du nachher in fast jedes Programm überführen als Mensch, ja.
Absolut. Da würde ich vielleicht gerne nochmal einhaken. Und zwar, ich hatte das gerade jetzt vor kurzem wieder mit einem Kundenfachbereich. Wir sind auch dabei, die Daten zu sammeln und zu suchen. Also wo kommt was her? Wo stehen welche Informationen? Und auch da wieder das Thema Standards greife ich gerne auf, weil du weißt selbst, wenn wir das Star-Schema uns anschauen, du hast auch von Faktentabellen, von Dimensionstabellen gesprochen. Und ich habe wirklich 2-3 Folien, die wir immer wieder zeigen, immer wieder. Auch zum Thema Normalisierung des Datenmodells und solche Themen. Das Witzige war, ich habe es der Kundin in diesem Fall erklärt, kurz veranschaulicht und das Ganze dann im Report gezeigt. Das Aha-Erlebnis auf der anderen Seite hat dazu geholfen zu verstehen, welche Daten müssen wir denn wie bereitstellen, damit das Ganze auch auf Flughöhe kommt. Also es hat tatsächlich geholfen und die Kundin sagte ganz trocken, Andreas, das hat mir die letzten 3 Jahre hier nie jemand erklärt, weil auf diese Reise nimmt man ja nicht immer jeder mit. Die Zeit muss man dafür auch haben. Du weißt, wie das ist. Ich finde aber immer, das Verständnis auf der anderen Seite zu erzeugen in beide Richtungen. Deswegen ist man ja auch immer so ein bisschen, wir nennen das doch so beliebt, wir nennen uns diese Brückenbauer. Wir hier bei uns sind die Brückenbauer, um beide Welten miteinander zu verknüpfen. Denn das eine ohne den anderen geht nicht. Ja. Und insofern, es hilft mir auch später solche Themen wie Prozessmining, was du ansprachst, gerade da, wie ist denn der Einkaufsprozess? Aber ich kenne viele Tools, die da sowas abbilden. Ist der Prozess denn wirklich so, wie du mir erklärt hast? Das kommt ja auch oft immer. Der Kunde sagt, das ist mein Verständnis. Die IT sagt, ja, da magst du vielleicht recht haben, dass es oberflächlich stimmt, aber was hier so alles passiert auf dem Weg zu den Daten, da sind so viele Dinge noch, die da passieren, sei es irgendwelche ETL-Prozesse, die automatisiert angesprochen werden. Das alles zu versinnbildlichen, ist ja immer das, was es so schwer macht. Und ich habe einmal einen Kollegen gehabt, der das immer ganz toll, selbst für Support-Prozesse hat er das Ganze dann entsprechend auf eine Prozess-Journey gebracht, zu erklären, wie funktioniert das, wenn du anrufst, bis zum Ergebnis, also bis du deine Lösung bekommen hast. Dass jedem klar ist, wann muss wer helfen, um das Ding dann auf die Straße zu bringen. Ich weiß, wir haben immer so viele Analogien zum Fahrradfahren, Autofahren, Hausbau, aber trotzdem, es hilft dir, das Ganze zu verstehen. Und es reicht ja nicht aus, dass die Daten in irgendeiner Tabelle liegen. Du brauchst sie ja in irgendeiner Form, dass sie am Ende auch einen Bericht ergeben können. Und dieses Verständnis erzeugen und miteinander sprechen, mein Lieblingsthema, du weißt, miteinander sprechen hilft, auf beiden Seiten den anderen auch sowohl zu respektieren, auch zu verstehen, was denn sein Job oder was seine Tätigkeit ist. Also mir hilft es, das Ganze dann halt noch auf ein Bild zu bringen. Und ich benutze da auch mal einen Kollegen, der wird sicherlich wissen, wer gemeint ist, das Big Picture. Und wenn es erstmal nur High Level ist, dass jeder versteht, so funktioniert das. Und dann kann man auf den einzelnen Inseln in die Details gehen.
Ja. Ja. Ja, dann lass uns das doch mal zusammenfassen für die drei Dinge für den Nachhauseweg. Und wer fängt von uns an?
Ich mache den ersten Aufsatzpunkt und du kannst dir überlegen, wie du die anderen zwei gegebenenfalls. Manchmal hilft es zur Verbildlichung auch vielleicht eine Westernstadt anzulegen. Nicht alle Türen funktionieren, manche klappern noch ein wenig, aber das Verständnis wird dadurch deutlich erhöht und auch die Akzeptanz für ein Produkt.
Ja, dann sag ich als nächstes, in der Kommunikation und für das Verständnis ist es wichtig, möglichst viele Sinne anzusprechen. Das bedeutet, es geht nicht nur über die Tonspur oder über das, was ich gelesen habe, sondern natürlich auch über eine bildliche Wahrnehmung bis hin zum haptischen, dass ich etwas anfassen kann oder es sogar selber geschrieben habe oder selber gezeichnet habe. Und daher ist das sehr wichtig, eben nicht nur einen Kommunikationskanal zu benutzen, sondern einfach mehrere und dieses Wissen zu teilen und sich darauf zu verständigen. Auch da wieder bilateral, es geht in beide Richtungen, zu gucken, ob die Nachricht, die man senden möchte, auch angekommen ist und dass man gemeinschaftlich das gleiche Verständnis hat. Dritte, sollte ich das jetzt noch machen?
Lass mich den Aufsatzpunkt machen, vielleicht fällt dir ein vierter dazu ein. Wir beide hatten ja viel über das Thema Miteinander sprechen und so weiter. Ich komme immer dazu dem Punkt, und den haben wir beide schon angesprochen, Standardisierung. Warum gibt es Standards? Nutzt sie? Und die Standards helfen natürlich, Prozesse zu verschlanken, um beide Seiten dahin zu bringen. Wir haben ein entsprechendes Starschema. Ich habe Dimensionsstrukturen, ich habe Faktentabellen. Und wenn es irgendwann doch eine Schneeflocke wird, hat es einen Grund. Aber erstmal hat jeder das Verständnis, was muss er dazu beisteuern, dass das ganze Modell, ja, mit seinen Beziehungen, du hattest das so schön Entity Relationship genannt, um mal ein bisschen Tech-Nerd reinzunehmen. Insofern auf beiden Seiten, wie immer, Verständnis zu erzeugen. Insofern versucht Standards zu nutzen, soweit wie es geht. Und wir kennen ja genügend Kollegen, Kolleginnen, die versuchen sowas auch per Software oder ähnliches abzubilden. Also überlegt es euch gut, aber versucht möglichst Standards einzusetzen, wenn es möglich ist und nur dann abzuweichen, wenn es natürlich Sinn macht. Wie zum Beispiel, ja, du weißt es ja, slowly changing dimensions, nur mal so ein kleines Nerdwort mit reinzubringen. Ich liebe es.
Ja, und gerade da, wo du es sagst mit den Standards oder so, sind wir gerade an dem Punkt auch wieder mit den Analogien. Häufig ist es ja so, dass wir Menschen uns vieles von der Natur abgucken, weil auch da hat die Natur schon vieles experimentiert und rausgenommen und Erfahrungen gesammelt. Und daher ist es immer gut, wenn man sein Problem nimmt und hält es gegen etwas, was man in der Natur oder in dem Alltag wiederfindet und vergleicht es einfach mal. Eben auf ähnlich zeichnen, gucken, wie könnte dann der Prozess aussehen, wie funktioniert es in anderen Bereichen und zu gucken, ob da nicht auch was von dem Back Practice kopiert werden kann. Mal Lotusbluten-Effekt genommen, wo eben die Blätter sich selber reinigen, was der eine oder andere auch gerne für seinen Autolack hätte. Und genau so muss man es auch mal in den Prozessen nehmen und sagen, okay, wir haben einen bestimmten Datenbereinigungsprozess, wie machen es andere, wie können wir da die Datenqualität sichern und das Ganze überführen. Gut, ich glaube, wir haben genug geschwafelt, wir machen Deckel drauf. Andreas, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald, Markus. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.